Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Auf ein neues und hallo zur nächsten Folge meines Podcasts. Heute geht es wieder um den Quereinstieg ins Bäckerhandwerk. Diesmal zwar mit einer Deutschen, aber außerhalb Deutschlands. Und zwar fahren wir geistig nach Sardinien. Dort lebt Franziska Karusait mit ihrem Mann Gino seit einigen Jahren und betreibt eine kleine Bäckerei. Eigentlich war sie mal Zahntechnikerin. Wie sie als Zahntechnikerin nach Sardinien gelangt ist und auch noch gutes Brot verkauft, das erzählt sie uns jetzt im Gespräch. Hallo Franziska.
Hallo Lutz.
Wir hören uns über eine relativ große Entfernung zwischen einer Insel namens Sardinien und der schönen Stadt Hamburg.
So ist es.
Wie du da hingekommen bist auf die Insel Sardinien, wo du doch gar keine Eingeborene bist, darüber werden wir gleich reden. Zuallererst aber vielleicht die Frage, was hast du gemacht, bevor du dein erstes Brot gebacken hast?
Was habe ich gemacht? Also ich bin eigentlich gelernte Zahntechnikerin von Beruf und habe nicht so wahnsinnig lange Zeit direkt im Dentallabor gearbeitet, aber schon doch eine gewisse Zeit meines Lebens und bin danach sehr, sehr lange, über 20 Jahre im Außendienst für ein großes Dentalunternehmen unterwegs gewesen in der schönen Stadt Berlin und habe dort ja, Kunden betreut, Zahnärzte wie Zahntechniker, Dentallabore, das war so mein Klientel und das hat mich ja über 20 Jahre mehr als gut beschäftigt, bevor ich mal angefangen habe, über Brot nachzudenken.
Und warum hast du angefangen, über Brot nachzudenken? Gab es da einen Auslöser oder kam das einfach so in dein Leben gestopft?
Na, also ich habe schon immer gerne gebacken. Aber eben also rein auf der laienhaften Ebene, wenn ich und auch eher so in der Kuchen- und Süßen-Fraktion. Das mit dem Brot ist eigentlich erst entstanden, als ich mich hier nach Sardinien aufgemacht habe und hier einfach ganz, ganz große Schwierigkeiten hatte, ein Brot zu finden, was mir schmeckt und was so ist, wie ich es kenne und wie ich es mag. So hat es eigentlich erst seinen Lauf genommen.
Dann müssen wir die Geschichte ja andersrum drehen. Was hat dich nach Sardinien verschlagen? Wie kommst du als Zahntechnikerin von Berlin nach Sardinien?
Also das mit der Zahntechnik, das habe ich dann sein gelassen und habe dann auch nach vielen, vielen Jahren Außendienst aufgehört, in diesem Bereich zu arbeiten, weil mein jetziger Mann und ich, also der Gino ist Sarde, er ist hier in Sardinien geboren, ist aber schon als kleines Kind mitsamt seiner Familie nach Norditalien verzogen und dort aufgewachsen und ihn hat es dann auch aufgrund ja, der Umstände, die manchmal ein Leben so bewegen, ist nach Berlin verschlagen und dort haben wir uns dann kennengelernt, auch schon vor über 20 Jahren. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Und ja, so ist irgendwann zwischen uns der Gedanke entstanden, also wir haben beide immer viel mit Menschen zu tun gehabt und waren in einem Bereich unterwegs in einer großen Stadt, wo die viele Sachen so auf der Strecke geblieben sind, von denen wir beide geträumt haben, dass wir sie mal auf andere Art und Weise erleben würden können. Und mit diesem Gedanken haben wir uns dann irgendwann entschieden, Berlin und alles, was dort verankert war, zu verlassen und sind gemeinsam hier nach Sardinien ausgewandert, was jetzt auch schon fast 8 Jahre her ist.
Und ihr seid nicht etwa quasi in das Berlin Sardiniens gegangen, sondern in eine relativ kleine Örtlichkeit, ein kleines Dorf, ne? Mit 1.500 Einwohnern hast du mir erzählt.
Ja, genau. Also wir hatten ja nicht den Gedanken, quasi die eine Stadt durch eine andere Stadt mit dem dazugehörigen Leben nur auszutauschen. Mhm. Das war nicht die tiefe Intention. Wir wollten tatsächlich wirklich unser Leben einmal komplett von innen nach außen krempeln und haben uns entschieden, hier wirklich ins sprichwörtliche Nichts zu gehen. Ganz in die Nähe von dem Dorf, wo der Gino geboren ist, haben wir uns jetzt niedergelassen. Das sind hier so 3 Kilometer außerhalb des Dorfes mit, wie du schon sagtest, sage und schreibe 1.500 Einwohnern. Und wir leben hier an einem See, sehr idyllisch und abgelegen und sind eigentlich auch, ich glaube, im ganzen Umkreis des Sees die einzigen, die hier direkt leben, die also hier ein kleines Häuschen haben und die Ruhe, die sprichwörtliche und tatsächliche mit Händen greifen können und das sehr genießen.
Hattet ihr denn einen Plan in der Hinterhand, wie ihr euer Leben bestreiten wollt auf Sardinien? Weil du sagst, das Brot kam ja erst ein bisschen später. Also das war dann offenbar noch nicht der Plan, euch über Wasser zu halten.
Nee, der Plan A, ach, es gab ganz viele Pläne. Plan A, B, C, D, die sich alle nicht so wirklich haben in die Realität umsetzen lassen. Da waren Ideen dabei, dass wir zum Beispiel auch eine Schneckenfarm aufbauen wollten. Also Schnecken werden von den Sarden, ich glaube, nach den Franzosen sehr, sehr stark und gerne gegessen. Also es ist hier ein starker Konsum von Schnecken. Und das, was ich weiß, ist, dass viel, viel importiert wird aus dem Ausland. Und es gibt hier schon auch in Sardinien verschiedene Farmen, die eben Schneckenkulturen haben. Aber wir haben festgestellt, wir haben zwar hier ringsherum und um uns viel Land und viel Fläche zur Verfügung, allerdings alles nicht so in der optimalen Ausgangssituation. Also hatte sich diese Idee dann relativ schnell zerschlagen. Wir sind hier auch ein bisschen, sagen wir so, in einer etwas offenen Situation. Es gibt ringsherum eben den See und durch die Lage, in der wir uns hier befinden, sind wir oft auch von relativ starkem Wind betroffen. Das mögen Schnecken auch nicht so besonders gerne. Dann gab es zwischendurch mal den Gedanken, dass Marihuana hier zum Beispiel in Sardinien auch schon legalisiert werden durfte oder legalisiert wurde. Dann hatten wir den Gedanken, wir könnten Cannabis, also das gesunde Cannabis natürlich, das für die medizinischen Zwecke, vielleicht anbauen. Das hat sich dann auch aufgrund der territorialen Umstände relativ schnell erübrigt. Mhm. Was hatten wir noch für Ideen? Ja, also es gab schon so etliche, die sich aber eben alle so aufgrund der Situation, die wir hier dann konkret vorgefunden haben, einfach nicht umsetzen ließen. Und in unserem Dorf hier hat es vor vielen Jahren schon mal eine Bäckerei gegeben, die jetzt aber auch schon sehr, sehr lange nicht mehr existiert. Alles Brot kommt von außerhalb. Und das Brot, was ich hier immer zu essen bekommen habe, das war so gar nicht nach meinem Geschmack. Und so fing quasi die Idee an, dass ich ja zuerst mal Brote für mich, für uns gebacken habe. Peu à peu gab es auch immer wieder Leute, die interessiert waren, das mal zu probieren und zu verkosten. Die Rückmeldungen waren überwiegend positiv, auch wenn der sardische Gaumen ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich an ein Brot zu gewöhnen, wie ich es kenne und wie ich es mag. Und ja, so hat das langsam ein bisschen Fahrt aufgenommen und manifestierte sich dann immer mehr in der Idee, dass ich gerne das zu einer Aufgabe machen möchte, die mich mehr ausfüllt als nur das Hobbybacken. Und ja, ich habe ja irgendwie auch relativ schnell Rückmeldung bekommen, dass es durchaus auch anderweitig Interesse gibt auf ein gutes Brot, was handgemacht wird, dass darauf ja eine gewisse Zuversicht, also dass die Parameter sahen gar nicht so schlecht aus, als dass man daraus tatsächlich ein Geschäft in Anführungsstrichen machen könnte. Mhm. Also eine kleine Bäckerei.
Weißt du noch ungefähr, wie lange das gedauert hat von dem Gefühl, das könnte vielleicht was werden, bis zum ersten offiziell verkauften Brot?
Ja, es war schon eine relativ lange Zeit, weil wir uns ja zuvor auch ein bisschen mit anderen Projekten beschäftigt haben. Dass ich gemerkt habe, dass es da auch eine gewisse Resonanz und positive Rückmeldungen gab mit dem Brot, das fing eigentlich an mit einem uns nahegelegenen kleinen Pension, so einer Art Landhotel, ein sogenannter Agriturismo, die hier immer wieder auch ausländische Gäste bewirten. Und denen habe ich dann einfach mal irgendwann so aus Spaß ein, zwei, drei Brote mal zum Probieren hingebracht. Die haben sie ihren Gästen zum Frühstück serviert und haben dann relativ schnell gemerkt, dass das offensichtlich nicht nur gern genommen, sondern immer ziemlich schnell weggefuttert war. Und so, ja, peu à peu, es ist wirklich, also es war wie so ein Pflänzchen, was sich einmal mit einem Samen in meinem Kopf niedergelassen hat, aus dem dann plötzlich peu à peu etwas wuchs, was immer mehr Gestalt annahm, als dass ich große Lust verspürte, das, ja, mich mehr damit zu beschäftigen und das als eine Geschäftsidee zu entwickeln. So kam das zustande.
Sardinien gehört ja nun zu Italien und nach allem, was man hört, ist das in Italien nicht ganz so streng wie in Deutschland mit dem Bäckereiwesen. Also in Deutschland braucht man den Meisterbrief, um offiziell Brot verkaufen zu dürfen, ohne Einschränkungen zumindest. Wie sieht's da aus in Italien auf Sardinien? Kannst du einfach loslegen und musst irgendwelche Hygienebestimmungen einhalten oder brauchst du auch so einen ähnlichen Zettel wie in Deutschland, wo drauf steht, dass du dich sozusagen des Handwerks befähigt hast?
Ja, also in der Tat, als Außenstehender denkt man ja vielleicht auch oft, wenn man Italien nur aus dem Urlaub kennt, dass die Italiener das alles irgendwie insgesamt ziemlich locker sehen und viele Dinge gar nicht so reglementiert sind, wie man das aus Deutschland zum Beispiel kennt. Aber das täuscht und wenn man sich mit den Dingen ein bisschen intensiver befasst, stellt man relativ schnell fest, dass es auch durchaus hier Hürden gibt, die zu überwinden sind auf dem Weg zu einer Mikrobäckerei, so wie ich das gerne machen wollte. Also es war schon ein ziemlich steiniger Weg und auch sehr zeitintensiv, um all die Informationen zusammenzusammeln, die man eben braucht, was nötig ist und welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um eben ein Lebensmittel herstellen zu dürfen, was man dann schlussendlich auch Menschen verkauft, die es dann ihrerseits konsumieren und alles damit ja auch in Ordnung sein soll. Also natürlich gibt es relativ strenge Hygieneregeln und man muss verschiedene Befähigungsnachweise auch beibringen, um dann tatsächlich eine Bäckerei aufmachen zu dürfen.
Und wie sah das dann ganz konkret aus? Also was musstest du tun? Musstest du in eine Art Lehrgang gehen oder kam jemand bei dir vorbei, der dich abgeprüft hat, was Brot angeht?
Nee, ganz so war es nicht. Also ich habe einen Kurs gemacht, der eben in der Zeit von Corona dann eben auch online angeboten wurde, weil sich ja niemand nirgendwohin bewegen konnte. Und das war eine Firma, eine Assoziation, die vielen Berufsgruppen die Möglichkeit geben, ob als Quereinsteiger oder aus anderen Branchen kommend verschiedene Grundlagen und Berufe zu erlernen, um eben zum Beispiel Koch oder Barista oder Bäcker oder Konditor, also viele Handwerksberufe, um den Leuten dort die Möglichkeit zu geben, quasi als Quereinsteiger in den Beruf zu kommen. Und die bestimmen dann auch die Rahmenbedingungen. Das ist alles vom Gesetzgeber entsprechend unterstützt und abgesegnet, als dass bei Bestehen diverser theoretischer und auch praktischer Prüfungen die Leute, die dann am Ende ihr Testat bekommen und mit der entsprechenden Note das bestanden haben, dann tatsächlich auch in der Lage sind, das als Referenz vorzuweisen, dass sie befähigt sind, zum Beispiel eben zu kochen, Brot zu backen oder einen Kuchen oder was auch immer dann gefragt ist.
Und geht es da eher um die Abläufe, jetzt in deinem Fall in der Backstube, also Logistik, Hygiene, Warenwirtschaft und so weiter? Oder geht es auch um inhaltliche Sachen? Also wie sieht ein gutes italienisches oder allgemeines Brot aus? Und wenn ja, war das dann so auch, wie du eigentlich später backen wolltest? Oder hatte das damit nichts zu tun?
Also so wie ich backen wollte und so wie ich jetzt backe, hat das, was ich in dieser Zeit auch als Prüfungsaufgaben und als Aufgaben, die eben quasi in Etappenzielen bewältigt werden mussten, hatte das gar nichts zu tun, weil das natürlich alles italienische Backwaren sind aus den verschiedensten Regionen. Mein den Kurs begleitender Bäckermeister war ein Mailänder, der dort regionale Brote, Brötchensorten entsprechend dann auch prüfte. Also das muss man sich so vorstellen, dass wir Aufgaben gestellt bekommen haben im Kurs und jeder Einzelne musste dann sozusagen die einzelnen Arbeitsschritte im praktischen Teil dokumentieren zu Hause. Das Ganze wurde, das Rezept war festgelegt, sodass eigentlich ja auch am Ende ein ziemlich eindeutiges Ergebnis dabei rauskommen musste, was dann, wenn auch nicht geschmacklich überprüfbar, aber zumindest von der Optik her überprüfbar war. Und so wurden dann verschiedene Rezepte zur Ausführung gestellt, die dann bewertet wurden. Und je nachdem, wie die Bewertung ausgefallen ist, hat man das dann entsprechend bestanden oder musste es dann im Zweifelsfall auch nochmal wiederholen, weil der Bäckermeister mit dem Ergebnis so nicht zufrieden war. Und also von Logistik und anderen Dingen, die sozusagen eigentlich ja auch den Lehrlingsberuf oder den Lehrberuf Bäcker sicher auch betreffen, wenn man ganz normal in die Berufsschule geht, das ist nur am Rande eigentlich bearbeitet worden, weil dafür waren, glaube ich, dann auch einfach die Möglichkeiten zu begrenzt. Also man konnte das alles natürlich auch dann in Tests, in theoretischen Tests nochmal abprüfen. Es wurden verschiedene theoretische Fragen abgeprüft. Aber alles, was so darüber hinausging, das ist eher so ein bisschen am Rande liegen gelassen worden. Also der Kurs ging summa summarum über 8 Monate. Und im Anschluss daran hatte ich dann auch noch ein 3-monatiges Praktikum in einer Bäckerei in Olbia, was von uns aus hier 80 Kilometer entfernt ist, um dort sozusagen mir dann die auch vom dortigen Bäckermeister, ebenfalls ein Mailänder, zufälligerweise, um mir dann dort sozusagen das Zeugnis abzuholen, dass seiner Meinung nach ich in der Lage bin, tatsächlich Brot zu backen und womöglich auch eine Bäckerei aufzumachen.
Und dieses Praktikum ist auch quasi im Rahmen dieses Kurses Pflicht gewesen? Oder hast du es freiwillig gemacht?
Nein, das war schon Pflicht. Also jeder der Teilnehmer, der eben dann abschließend sein Testat bekommen wollte, also sein Zertifikat, sein Zeugnis und das mit dem Prädikat bestanden dort haben wollte, der musste dann auch dieses 3-monatige Praktikum machen. Ansonsten wäre dann sozusagen die Ausführung der Zeugnisse beziehungsweise das Zeugnis als solches nicht vollständig und nicht akzeptiert gewesen. Mhm. Das ist Pflicht.
Der Praktikantenbäcker hat das ja offenbar zugelassen, dass du da in die Backstube kommst. jetzt frage ich mich gerade, da weiß ich tatsächlich nicht Bescheid, wie das in Italien offiziell abläuft. Gibt es da überhaupt so eine Art Meisterwesen? Also gibt es sozusagen echte Bäckermeister? Und wenn ja, wie reagieren Sie denn dann auf diesen sozusagen Quereinsteigerkurs, der ja anderen das ermöglicht, was die echten, sogenannten echten Bäckermeister ja in viel, viel mehr Zeit hätten absolvieren müssen?
Also ich habe sicherlich ein bisschen Glück gehabt, weil eigentlich der Ablauf innerhalb dieses Kurses hätte es so vorgesehen, dass die Assoziation, die diesen Kurs ausgeschrieben hat und den veranstaltet hat, die hätten für mich einen Betrieb ausgewählt, in dem ich das Praktikum hätte machen sollen. Nach welchen Kriterien die den ausgewählt hätten, das kann ich gar nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass es, ich glaube, alleine schon 2 Monate oder noch länger gedauert hat, dass die überhaupt jemanden hätten finden können, der bereit gewesen wäre, jemanden nicht wegen des geteilten Wissens oder wegen der Teilhabe dort in der Backstube an verschiedenen Rezepten, sondern überhaupt eine grundsätzliche Bereitschaft, jemanden dort für ein Praktikum mit aufzunehmen, war sehr gering. Und dann habe ich irgendwann Selbstinitiative in die Hand genommen und wir sind nach Olbia gefahren, haben uns vorneweg telefonisch mal informiert, ob es in verschiedenen Bäckereien überhaupt, ob da eine Möglichkeit bestünde, dass man dort ein Praktikum machen kann. Und dann sind wir einfach dorthin gefahren. Ich habe mich vorgestellt und der Maurizio Buscemi hat mir die Möglichkeit gegeben, dort mein Praktikum zu absolvieren. Wahrscheinlich auch ein bisschen deshalb, weil er als Mailänder ein bisschen offener, ein bisschen unkomplizierter ist als die allermeisten Sarden. Wie das so vielen Insulanern auch ein bisschen nachgeschrieben wird. Sie sind schon sehr, wie man hier sagt, cusy, also sehr verschlossen und teilen nicht so sehr gerne alles mit allen. Mhm. Und so war das halt auch da ein bisschen schwierig, aber es hat dann doch gut geklappt. Und ich habe da wirklich auch toll in die Produktion eintauchen können. Immer unter der Berücksichtigung, dass das, was ich dort gesehen und gemacht habe, und das war auch schon eine industrielle Bäckerei, muss man schon sagen, mit viel automatisierter Technik dazu. Das hat ja gar nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich machen wollte. Und ich glaube, das hat der Maurizio auch gleich verstanden, als wir uns kennengelernt haben. Er hat irgendwann mal im Spaß auch zu mir gesagt, na, du wirst schon sehen, eines Tages werde ich hier auch noch dein Brot verkaufen, weil wir das nicht machen können. An dem Punkt sind wir noch nicht angekommen. Aber er hat schon erkannt, dass das, was ich machen möchte und was meine Idee und mein Motor, mein Antrieb war, dass das ein ganz anderer Ansatz ist als das, was er dort macht und
von ja auch daher, keine Konkurrenz, ne? Auch schon allein der Menge wegen nicht.
Genau. Also man weiß ja nie, ne? Manchmal werden ja auch Betriebe, die als Mikro angefangen haben, plötzlich mal Makro, auch wenn man es vielleicht gar nicht will. Aber die Intention habe ich ja nicht. Ich möchte klein und fein bleiben und möchte gute Qualität produzieren, die immer auch die Hand am Teig vor allen Dingen beinhaltet.
Wie mikro bist du denn? Wie groß ist denn deine Backstube und was wächst du so am Tag und wie viele Tage überhaupt? Also wie ist der normale Ablauf in einer Backwoche?
Ja, also wir sind in unserer kleinen Mikrobäckerei genau ein und eine halbe Person. Also eigentlich sind wir zu zweit, der Gino und ich, mein Mann und ich. Wir machen das zusammen. Am Anfang haben wir immer so ein bisschen rumgefrotzelt. Also zwei Ahnungslose tauchen in ein großes Mysterium. Und ich hatte natürlich dann schon ein bisschen mehr Vorkenntnisse als der Gino, aber er ist wirklich als komplett Ahnungsloser in diese ganze Materie mit mir zusammen eingetaucht und hilft mir sehr. Wir arbeiten 6 Tage die Woche und sind eigentlich auch 7 Tage die Woche immer in der Bäckerei, weil es immer natürlich was vorzubereiten gibt und Dinge ein bisschen prospektiv anzugehen sind. Und so, ja, teilen wir uns die Arbeit ein bisschen auf. Ich darf dann am Wochenende tatsächlich mich mal 2 Tage von der Bäckerei entfernen und mal nicht über Brot nachdenken müssen, weil der Gino das am Samstag da alleine in die Hand nimmt. Aber ansonsten sind wir 3 Tage die Woche sehr, sehr früh auf den Beinen. Also da geht's dann so um 3 morgens los und das schaffen wir so mit Hängen und Würgen, dass bis ungefähr 8 Uhr alles so weit ist, dass wir unsere Brote fertig haben, weil man an dieser Stelle dann auch dazu sagen muss, dass wir ja keine Verkaufsstelle, also wir sind keine Bäckerei mit dem angeschlossenen Verkauf dazu, sondern wir liefern unser Brot zu Leuten, die unser Brot statt unser verkaufen, also statt uns. So. Und deshalb kommt dann natürlich auch nach der eigentlichen Produktionszeit ja auch immer noch eine Lieferzeit dazu. Und wie sich wahrscheinlich jeder ausrechnen kann, in einem Dorf mit 1500 Leuten, da kauft dann auch nicht jeder unser Brot. Die Leute haben alle so ihre Gewohnheiten und ihre Vorlieben. Und von daher mussten wir uns dann relativ zügig auch ein bisschen nach Kunden in der Umgebung umschauen. Und das hat peu à peu sich jetzt so weit ausgedient, dass wir also auch bis in die Provinzhauptstadt fahren, bis nach Sassari und dort unser Brot liefern. Und wir müssen aber eigentlich auch wirklich jeden Tag den Ofen anschmeißen, auch wenn es manchmal von der Quantität gar nicht so viel Sinn macht, weil uns an bestimmten Tagen eben einfach dann auch noch ein paar Kunden fehlen, die wir gerne noch dazu hätten. Weil wir bei uns im Dorf gibt es ein Restaurant und Der Gian Mario mit seinem Restaurant Maju, der möchte eben halt einfach auch jeden Tag frisches Brot haben. Und ja, um ihn zufriedenzustellen, backen wir dann natürlich auch noch für ein paar andere, aber eben dann nur bei uns auch in der näheren Umgebung, wo man fußläufig sozusagen liefern kann. Und an 3 Tagen die Woche wird dann eben auch außerhalb geliefert.
Mhm. Hattet ihr nie geplant, dass ihr auch einen eigenen Laden an der Backstube habt, also selber auch verkauft?
Anfangs bestand die Idee, bis wir relativ schnell entdeckt haben, dass es eben, also man muss sich das so vorstellen, wir haben wirklich, das ist ein größerer Raum, in dem sozusagen alle Gerätschaften und der Ofen untergebracht sind, was so der Hauptarbeitsraum ist. Dann gibt es noch 2 kleinere Räume. Ich weiß, dass deine Bäckerei, Lutz, auf den sprichwörtlichen Mikrometern sozusagen gebaut ist, auf sehr wenig Platz. Wir haben ein bisschen mehr Platz zur Verfügung, aber nicht wirklich Platz für eine Art Verkaufsraum. Mhm. Und das stellte dann schon gleich anfänglich ein Problem dar, weil es hier, also es sind sehr viele Auflagen gefragt, wie man so einen Verkaufsraum zu gestalten hat, damit er für jedermann zugänglich ist. Das bedeutet, dass man eben einen Raum separieren muss vom Rest der Produktionsstätte. Das Ganze muss entsprechend für auch Behinderte erreichbar und zugänglich sein. Unsere Bäckerei ist an einem Ort gelegen im Dorf, der relativ hoch ist. Bedeutet, alle Straßen, um dorthin zu kommen, sind entweder im Anstieg oder im Abstieg, also ne, immer mit Gefälle. Ja. Das macht dann schon also auch die Erreichbarkeit für Leute, die es ja körperlich die eingeschränkt sind, sehr, sehr schwierig. Und von dem Moment an, als wir das erkannt haben, was da alles nötig ist, um das auf die Beine zu stellen, haben wir gesagt, wir ziehen das ein bisschen anders auf und versuchen erstmal so peu à peu einen Schritt vor den anderen zu machen. Und alles andere kann ja dann im Nachgang vielleicht noch kommen. Im Moment sind wir so organisiert, dass wir eigentlich nur den Leuten Brot verkaufen, die wir kennen, also die eben bei uns vorbeikommen, selber schon auch vorbestellen. Und ansonsten, ja, liefern wir hauptsächlich außerhalb von unserem Dorf das Brot in die etwas weiter entfernten Regionen.
Mhm. Hat das auch was mit Tourismus zu tun, dass das Brot eher von Touristen, die von außerhalb kommen, gekauft wird? Oder ist es tatsächlich einfach nur sozusagen die Dorffrage oder die schiere Masse an Menschen, die da fehlt für so eine Bäckerei?
Also es ist schon so, dass, was ich ja vorhin schon mal so kurz habe durchklingen lassen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und die Italiener im Allgemeinen, jeder, der schon mal in Italien war, wird das schon festgestellt haben, dass man diese Panino-Kultur, also ne, dass man so Brötchen so gestaltet, dass sie ziemlich groß sind und aber irgendwie auch eigentlich nichts wiegen, damit sie möglichst wenig Krume enthalten, damit man sie einfach aufschneiden kann. Und dann wird eben die klassische Belaggeschichte dort reingetan von Schinken, Salame, Käse, was auch immer. Aber so ein, ne, so ein Mittagssnack, hier wird immer nur Panino gegessen. Mhm. Und das bestimmt schon auch das Essverhalten der Leute. Weil, also das Brot, was ich hier zumeist sehe, ist tatsächlich eben industriell gefertigtes Brot. Auf den ersten Blick sieht das alles irgendwie gleich aus und auf den ersten Biss schmeckt es auch irgendwie nicht besonders unterschiedlich. Alles, was das Brot gemeinsam hat, ist Leichtigkeit. Also es wiegt eigentlich fast nichts und es gibt ja auch null Energie. Es lässt sich einfach nur quasi gut als Träger für ja, Aufschnitt benutzen. Ja,
gutes Geschirr, genau.
Genau, so kann man das vielleicht am besten verstehen. Und das ist natürlich mit dem Brot, was ich mache, eine völlig andere Geschichte. Sagen wir so, klar ist es auch ein bisschen, es hat einen Bezug, dass die ganze Bäckerei, wie wir sie aufgezogen haben, hat natürlich einen Bezug zu den Touristen, zu den Leuten, die wenn sie 14 Tage hier Urlaub machen, vielleicht schon am 2. Tag feststellen, dass sie mit dem Brot, was sie hier so zu kaufen bekommen, keine 14 Tage weit kommen und sich dann wünschen, lieber Knäckebrot mitgenommen zu haben oder so von zu Hause. Aber es ist natürlich so, dass auch zum Beispiel in Sassari gibt es viele Leute, die auch schon mal im Ausland waren, die ein bisschen was von der Welt gesehen haben und die auch ein bisschen einen geschulteren Gaumen haben, weil sie einfach schon mal was anderes probiert haben, als das, was es eben immer gibt. Ja. Und so geht zum Beispiel auch in Sassari und auch hier in Ozieri, das ist auch ein Ort, der relativ nah bei uns ist, nur 20 Kilometer entfernt, da sind einfach auch natürlich Leute unterwegs, die sich trauen, was zu probieren, was sie nicht kennen und dann aber auch vielleicht Geschmack daran finden, weil sie die Unterschiede feststellen. Und da kommt zuallererst zum Tragen, dass das Brot, was wir machen, viel länger haltbar ist. Wenn man hier sich am Morgen ein Brötchen kauft, dann hat man schon am Abend keine Lust mehr, es zu essen, weil es entweder in Gummi mutiert oder in 1000 Teile zerbröselt, eins von beiden. Und so, ja, mit dem Brot ist das halt, also in Sassari funktioniert zum Beispiel mein Sauerteigbrot wirklich gut. Die Leute haben schnell Geschmack daran gefunden, haben die Unterschiede festgestellt und kaufen es sehr gerne. Aber wir haben zum Beispiel schon im letzten Jahr, wir sind ja erst seit einem Jahr geöffnet, wir haben Anfang April letzten Jahres haben wir angefangen zu backen. Wir haben dann im Sommer an der Küste, da wo eben viel Tourismus ist, haben wir einen großen Kunden gewinnen können, der an vier verschiedenen Stellen unser Brot anbietet. Und da mache ich zum Beispiel auch wirklich nur eine Sorte, ganz simples Sauerteigbrot. Und ich würde sagen, dass das zu 98% von den Touristen gekauft wird. Mhm. Weil die sich einfach freuen, in diesem ganzen mehlweißen 405 Brötchen und Brot mal was Dunkles zu sehen, was irgendwie nach Roggen oder Dinkel oder irgendwas anderem aussieht, was man hier so, als das, was man üblicherweise findet.
Ich habe gerade, als du erzählt hast, die letzten Podcasts auch nochmal kurz Revue passieren lassen im Kopf. Und da fiel mir auf, dass ich meistens gar nicht daran denke, nach dem Sortiment beziehungsweise nach der Art zu backen zu fragen, weil ich das quasi voraussetze, diejenigen, die ich da interviewe, dass sie gutes Brot backen. Aber wir sollten vielleicht trotzdem drüber reden. Was backt ihr denn und wie backt ihr? Also wie ist die Backphilosophie dahinter? Sauerteig haben wir jetzt schon gehört. Mhm. Das lässt mich schon erfreuen, aber gibt ja noch mehr, gibt ja noch mehr Möglichkeiten.
Ja, also ich habe mich ja, so hat das ja auch mit der ganzen Backerei angefangen, dass ich die Brote, die ich für mich, für uns und dann auch für meinen näheren Umkreis gebacken habe, ja schon natürlich mich an Rezepte gehalten habe, die mir ein gutes Gefühl gegeben haben, wo ich verstanden habe, die Philosophie dahinter ist, ein qualitativ hochwertiges Produkt durch viel Zeit und viel Geduld und die richtigen Ingredienzien, die richtigen Zutaten zu erreichen. Und nicht immer ist der komplizierteste Weg der beste. So habe ich dann also auch ein bisschen die Entscheidung getroffen, bestimmte Sachen außen vor zu lassen, wenn sie eben zu kompliziert werden mit Kochstücken und anderen Schwierigkeiten, die für mich einfach nicht umsetzbar sind in der täglichen Arbeit.
Mhm. In der Bäckerei, ne? Also im Privaten. In der Bäckerei. Genau, das muss ich vielleicht für alle anderen, die noch keine Bäckerei haben, noch wohlgemerkt. Ja. das einmal ganz kurz erklären. Im Privaten so ein kleines Mehlkochstück, das ist mal schnell angerührt und das macht auch keine Armschmerzen, aber wenn man das auf dem Bäckereimaßstab hochbricht, dann hat man dann schnell mal 5 oder 10 oder noch mehr Kilo Mehlkochstück zu kochen und das wird dann irgendwann unpraktikabel. Ja. Deshalb sehen Rezepte in Bäckereien unter Umständen anders aus als für den Hobbygebrauch.
Unbedingt, unbedingt. Aber es hat ja so angefangen bei mir, dass ich mich eben an den Rezepten quasi für die Hobbybäckerei orientiert habe und dann einfach geguckt habe, wir sind ja jetzt, produzieren wie gesagt in einem kleinen Maßstab immer noch, suchen aber natürlich auch noch ein bisschen die Vergrößerung, weil am Ende des Tages reicht es natürlich nicht, wenn man nur die Kosten deckt und nicht so viel übrig bleibt. Von daher muss man versuchen, die Effizienz so weit wie möglich auszudehnen und quasi aus der Vielzahl der Möglichkeiten das Optimum rauszuholen, was eben auch dann für so eine kleine Bäckerei mit 1,5 Personen auch noch machbar und umsetzbar ist. Aber Ein paar Dinge, also viele meiner Rezepte stammen tatsächlich aus deiner Feder, Lutz. Das ist ja nun mal so und das kann ich auch ganz entspannt und gelassen zugeben, dass das so ist. Ich weiß nur, dass ich es am Anfang, als wir wirklich, ich habe mich an dieses ganze Thema ja so dermaßen langsam herangetastet, dass es wirklich, ich erinnere mich noch genau an meine erhöhte Herzfrequenz, als ich tatsächlich dann das erste Mal meinen niegelnagelneuen Ofen eingeschaltet habe und eigentlich nicht genau wusste, was da rauskommen wird, wenn ich es dann raushole und wann ich es überhaupt raushole. Also es war wirklich auch mit diesen ganzen Praktika, die ich gemacht habe, die vielen Bäckereien, die ich von innen auch gesehen habe. Es ist doch noch mal was ganz anderes, das selbst in die Hand zu nehmen, selbst zu entscheiden, ohne dass jemand neben dir steht, der schon weiß, wie es geht und dir sagt: So, jetzt musst du aber mal in die Puschen kommen, zieh mal raus, sonst ist es schwarz von unten. Und das war schon eine ziemliche Zitterpartie. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, wie viel Erfolg wir dann doch haben und wie gut das angenommen wurde, was wir machen. Und das hat mich dann natürlich auch bestärkt, weiter auf diesem Weg zu gehen. Ich fand, das wollte ich gerade eben noch eigentlich sagen, ich fand einfach diesen Gedanken so wahnsinnig inspirierend, dass ich mit Rezepten, die ein Lutz Geißler entwickelt hat, der ursprünglich Geologe, dann ins Brotbacken gekommen ist, Rezepte entwickelt, die ich backe in Sardinien als Deutsche, als ja, Exilantin auf einer Insel, wo die Leute hier tatsächlich finden: Mein Gott, das schmeckt doch richtig gut. Gib mehr davon. Das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Das hat mich wahnsinnig motiviert und ist so außerhalb allem, was man sich so eigentlich vorstellen würde, ne? Wenn man anfängt, in eine Bäckerei zu denken und was man da machen möchte, was man produzieren möchte.
Du hast im Vorgespräch auch erzählt, dass du ja, also hast du jetzt auch schon erzählt, 6, 7 Tage die Woche in der Backstube stehst, oder ihr beide. Und dass es auch körperlich anstrengend ist. Nun darf ich verraten, man konnte sich vielleicht auch schon denken, wenn du schon 20 Jahre im alten Beruf warst, bist du auch nicht mehr ganz die Jüngste, oder warst du nicht mehr ganz die Jüngste, als du angefangen hast mit der Bäckerei.
Das
Insofern,
stimmt.
das ist schon schlauchend, so lange und so viel zu backen. Und trotzdem hast du gesagt, du bist sehr gern in der Backstube und ich mache das unglaublich zufrieden und irgendwie auch beruhigt, habe ich das richtig verstanden, dass du das machen darfst. Obwohl du sicherlich mehr arbeitest als früher, zumindest körperlich härter.
100% auf den Kopf getroffen. Ich würde sagen, dass ich also selten in meinem Leben so viel gearbeitet habe, wie seitdem wir die Bäckerei eröffnet haben. Es ist körperlich anstrengend. Ich habe, glaube ich, vorher nie so auch körperlich gearbeitet. Viel mehr mit dem Kopf, viel mehr mental. Ich war anders angestrengt in der Arbeit, die ich vorher gemacht habe. Und es macht mich wahnsinnig zufrieden und glücklich, dass ich jetzt tatsächlich mit meinen Händen etwas herstelle, etwas produziere, was Menschen ernährt, ne, was für sie ein Nahrungsmittel ist, was sie gerne essen. Brot ist Weltkulturerbe. Ich weiß nicht, ob es alle wissen. Wir haben in Deutschland, du wirst es besser wissen als ich, ich glaube, mehrere hundert verschiedene Brotsorten. Das ist eine Welt, in die man eintaucht und die kann einen wirklich glücklich machen in dem Moment, wo man feststellt, man stellt etwas her, was von anderen Leuten gerne gegessen wird, was ihnen schmeckt, was sie sättigt und wofür sie bereit sind, ihr Geld auszugeben. Das finde ich, manchmal muss ich mich wirklich kneifen, weil ich das selber kaum glauben kann, dass ich das bin, die das macht. So schön fühlt sich das an, auch wenn es furchtbar anstrengend ist.
Du hast vorhin gesagt, es muss sich auf lange Sicht dann natürlich auch ein bisschen mehr lohnen, als nur die Kosten decken. Ihr seid jetzt ein Jahr dabei, habt noch nicht aufgegeben, das ist schon mal ein gutes Zeichen, aber habt ihr denn Hoffnung oder seht ihr Potenzial, das Ganze so ausdehnen zu können mit den anderthalb Personen, die ihr seid, dass sich das auch, also das, was hängen bleibt, sag mal so, dass ihr die Kosten nicht nur deckt, sondern dass ihr auch sozusagen eure Rente davon ein Stück weit verdienen könnt?
Also die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen immer zuletzt. Von daher, und ich bin auch einfach nicht so gemacht, dass ich, wenn ich nicht daran glauben würde, dass wir Erfolg haben können mit dem, was wir tun, und wenn das Jahr, was wir hinter uns haben, bis hierher mir dann nicht auch noch recht geben würde, dass das richtig ist und gut ist, was wir machen, dann ja, hätte ich sicherlich auch schon gesagt, okay, das macht hier gar keinen Sinn. Aber ich lebe tatsächlich in dem Glauben und in dem Gedanken, dass wir das weiter ausdehnen können, dass wir Dinge verbessern können, dass wir effizienter werden, dass wir Sachen eliminieren können, die uns unnötig Zeit stehlen, die unnötig den Arbeitsrhythmus stören, die ja, es komplizierter machen, als es tatsächlich notwendig ist. Man muss sicherlich auch ein paar Entscheidungen treffen. Ich bin immer noch am Überlegen, also wir haben drei sehr, sehr produktionsstarke Tage in der Woche, Dienstag, Donnerstag und Freitag, wo wir als nur so wenige Beteiligte in der Produktion wahrscheinlich auch zu viel machen, also zu viele verschiedene Sachen. Ich mache am Freitag vier verschiedene Teige in stetig immer größer werdenden Mengen. Und dann kommt man natürlich irgendwann dann auch an seine Limits und merkt, dass man irgendwie das gar nicht mehr bewältigen kann. Dann muss man ein paar Dinge umstrukturieren, anders gestalten und einfach ja, sich einen Kundenstamm schaffen, der da mitgeht, weil die einfach die auch den Unterschied merken zu dem, was sie üblicherweise verkaufen. Die Kundschaft merkt das, sie bekommen dafür positives Feedback und dann richten die sich auch ein Stück weit nach uns. Das ist immer noch so mein Gedanke, wo ich denke, da müssen wir uns noch ein bisschen besser eingrooven, um das alles ein bisschen besser zu gestalten. Und wenn alles gut läuft, dann ja, kann ich mir natürlich auch vorstellen, mir noch Hilfe mit an die Seite zu holen, um mich selber ein bisschen zu entlasten oder um uns beide ein bisschen zu entlasten. Weil alles zusammenzumachen ist natürlich schon auch ein ziemlich dickes Brett. Wenn man morgens um 2 aufsteht, um 3 in der Backstube ist, bis um 8 backt und so wie der Gino, der dann eben hinterher noch liefert und meistens dann vor 12 oder 13 Uhr nicht wieder zu Hause ist. Das ist schon ein ganz schön langer Tag. Das kann man auch nicht ewig machen und schon erst recht nicht, wenn man keine 25 mehr ist.
Ein ganz anderes Thema würde ich gerne noch ansprechen. Das ist die Frage nach den Rohstoffen. Die Insellage ist ja jetzt mehrfach angesprochen worden. Sardinien ist es aber auch nicht so klein, dass man keine Landwirtschaft betreiben könnte. Das heißt, gibt es vor Ort, also sardinienweit gesprochen, Landwirtschaft, die brottaugliches Getreide anbaut, oder musst du von außerhalb der Insel Mehl beziehen? Oder die nächste Frage, gibt es überhaupt eine Mühle, die das Getreide vermahlen könnte?
Also es gibt tatsächlich, in Sardinien ist ja, ich glaube, viele unterschätzen das so rein von der Aufsicht, sozusagen, wenn man von oben drauf guckt. Sardinien ist schon sehr, sehr groß, gemessen an den anderen Mittelmeerinseln. Wir haben für eine doch verhältnismäßig große Insel, ich glaube, summa summarum sind es etwas über 1 Million Einwohner und parallel dazu aber mehr als 3 Millionen Schafe, nur um mal so eine Größenordnung parallel zu nennen. Also es gibt hier sehr viel Fläche, sehr viel Land und es wird natürlich auch Getreide angebaut. Aber wie das, ja, ich glaube auch in großen Teilen auf dem Festland üblich ist, eben sehr viel Hartweizengrieß. Weil die sogenannte Semola oder Semola di Macinata, Semola Integrale, das ist dann sozusagen dieser Voll, kann man das so sagen, Vollkornhartweizen.
Ja, kann man schon, ja.
Das sind die Mehle, die in der Hauptsache verarbeitet werden. Und die werden hier auch angebaut. Allerdings muss man auch dazu sagen, eben nicht in den Mengen, in der Quantität, die es dann jemanden wie mir möglich machen würde, hier sardisches Mehl zu kaufen oder sardischen Hartweizengrieß, weil aufgrund der parallelen Wirkung von geringer Menge leider auch der Preis sehr hoch ist. Und das steht leider bei mir nicht auf der Tagesordnung, sardischen Hartweizengrieß zu verarbeiten, weil das ist schlicht und einfach zu teuer. Das kann ich nicht. Es gibt hier Mühlen, die auch die Mehle vermahlen, unterschiedliche Mehle vermahlen, auch sogar zum Beispiel sowas wie Dinkel-Urkorn. Das ist Faro. Faro ist Dinkel und dann Monococco bedeutet eben dieser Urdinkel.
Also Einkorn ist es dann?
Einkorn, genau. Dinkel-Einkorn. Mhm. Das gibt es hier auch und sind sicher auch zum Teil ganz alte Getreidesorten mit dabei, aber eben alles in kleinen Mengen, wo ich oft denke, das sind also dann vielleicht nur wirklich Leute, die sich von privat mal irgendwie, keine Ahnung, 2, 5 Kilo oder sowas mal kaufen, weil sie selber eben Spaß daran haben, Brot zu backen. Aber für jemanden, der das in der Bäckerei, in der Produktion benötigt, ist das einfach finanziell nicht machbar. Und dazu muss ich auch sagen, dass die Mehle, die ich hier ansonsten kaufen kann, es gibt natürlich auch hier Vertriebsmöglichkeiten, wo man sich eben entsprechend versorgen kann mit Mehlen, aber das sind eben dann auch alles Mehle, die importiert werden aus vom Festland, aus Italien. Die sind einfach auch im Verhältnis zu deutschen Mehlen irrsinnig teuer. Also da sind mindestens 40% höhere Kosten drauf, als man das bei uns in Deutschland für ein Kilo normales Mehl bekommt. Und das ja, macht es natürlich insgesamt schwierig, die Materialbeschaffung. Also bestimmte Mehlsorten bekomme ich hier überhaupt gar nicht. Sowas wie Roggen oder eben auch Dinkel, Vollkornmehle. Auch Weizenvollkorn gibt es hier zwar, ist aber auch wiederum im Verhältnis sehr teuer. Und dann habe ich mich dann doch dazu entschieden, mir eben die Mehlsorten, die ich hier nur unter irrsinnigen Aufpreisen und noch dazu großen Schwierigkeiten bekomme, dann lasse ich mir die einfach auch von Deutschland hierher liefern. Da sind dann eben zum Beispiel Roggenvollkornmehle dabei oder auch Dinkelvollkorn, Weizenvollkorn, Schrote. Solche Sachen, das beziehe ich. Und es sind dann auch Biomehle, das muss man noch dazu sagen. Das sind keine normal industriell gefertigten Mehle, sondern Biomehle. Und günstiger, als ich sie hier kaufen könnte, was mich dann leider immer ja kostenmäßig mir den total Genickbruch verpasst, ist eben der Transport. Das gleicht es dann sozusagen auf dem Level aus, dass ich am Ende das Gleiche bezahle, als wenn ich es gleich hier gekauft hätte.
Ja. Zumindest das, was du bekommen hättest, ne? Aber Roggen hast du ja schon gesagt, kriegst du.
Kriege ich einfach nicht. Nein, gibt es hier nicht.
Wo wir gerade bei Preisen sind, du darfst aber auch sagen, verrate ich nicht. Was bezahlt denn der Sardine, wie sagt man überhaupt Sardinen?
Der Sarde.
Der Sarde, genau, der Sarde. Sardine ist jemand anders. Genau, der Sarde. Was bezahlt er denn bei euch für ein, was nehmen wir denn, ein Ciabatta beispielsweise?
Für ein Ciabatta bezahlt er bei uns im Direktkauf 6,50 Euro das Kilo. Mhm.
Das ist aber noch sehr, sehr human, würde ich sagen.
Die Sauerteigbrote, also alle spezielleren Brote, die ich so mache, die sind dann schon etwas kostenintensiver. Also da bin ich dann schon auch, und wir haben wirklich seriös kalkuliert. Und wie ich ja vorher schon sagte, es bleibt ja im Moment noch nicht allzu viel hängen bei uns, aber das ist dann mit 8,50 Euro ein Sauerteigbrot, ohne dass da ganz viel Schnick und Schnack dran ist.
Ja, ist dann die Zeit, die da drin steckt, ne?
Ja, natürlich, ja. Die Zeit und auch schon das Material. Ich muss einfach eben auch berücksichtigen, dass mich die Mehle im Verhältnis ja mehr Geld kosten und das ist einfach alles damit einkalkuliert.
Und im Vergleich zu dem, was man sonst kriegt auf Sardinien an Brot, ist das wahrscheinlich ziemlich weit drüber. Aber wer einmal das Brot gegessen hat, wird wahrscheinlich wiederkommen.
Ja, also wir haben ja tolle Rückmeldungen auch von unseren, zum Beispiel von unserem Restaurantkunden, der mir dann eben erzählt, also er hat ja vorher auch nur das Brot gekauft, bevor wir angefangen haben hier zu backen, was es eben gab und was er einfach und günstig bekommen hat. Und seitdem er eben unser Brot anbietet, kommen also Leute, Kunden, Gäste auf ihn zu und fragen ihn, wo er denn um Himmels Willen dieses Brot her hat. Das hätte ja Suchtfaktor. Leute, die mich ansprechen und mir sagen, mal, euer Brot ist wie eine Droge, man kann einfach nicht mehr aufhören, was tut ihr da rein? Also ja, es ist schon eine hohe Bereitschaft da, natürlich auch mehr zu bezahlen, aber man muss auch sagen, je ländlicher die Region, desto schwerer fällt es den Leuten, das dann auch zu akzeptieren, zumal in Zeiten, wo ja alles so furchtbar teuer geworden ist. Na, also es ist schon auch, die Renten und die Gehälter sind nicht in dem Verhältnis gestiegen, in dem alle jetzt tiefer in die Tasche greifen müssen, um ihre Einkäufe zu bestreiten. Aber das ist ja ein Problem, was man überall kennt. Aber hier eben auch. Und das Geld ist hier nicht so üppig gesät. Die Leute müssen schon ganz schön aufpassen.
Wird denn in der ländlichen Region noch selber gebacken? Also gibt es da auch so eine Art Holzofenkultur oder hat sich das gar nicht ausgeprägt?
Also das, ja, das ist toll, dass du das fragst, weil das war auch ja so eine Resonanz, die ich am Anfang bekommen habe, als ich so meine ersten sicher noch nicht so tollen Sauerteigbrote gebacken habe, dass mir eben tatsächlich manche Kunden dann gesagt haben, dass der Geschmack und wie das Brot ist, das erinnert mich so daran, wie früher meine Oma und meine Uroma das Brot gebacken hat. Also hier, ne, in den sardischen Familien. Und das war früher natürlich, also im Grunde die einzige Möglichkeit, an Brot tatsächlich zu kommen. Alle, fast jede Familie hatte sowas wie eine Sauerteigmutter, ein Sauerteig, der eben, es gab ja gar keine anderen Hefen, es gab weder getrocknete noch frische Bierhefe oder andere Formen für die Teiggare, um die Levitation voranzubringen. Das gab es alles nicht. Also wurde eben ein Sauerteig irgendwo abgezwackt ein Stückchen und dann eben in Familie immer weitergegeben, so lange, bis dann irgendwann einer keine Lust mehr hatte zu backen. Aber die älteren Generationen, die älteren Leute kennen das alle noch, dass jede Familie ihr eigenes Brot gebacken hat und dann eben auch ein Backtag in der Woche, wo dann das, was da gebacken wurde, meistens für den ganzen Rest der Woche reichen musste. Und das kriegst du ja heute mit einem normalen Hefebrot, ist das schon schwierig zu bewerkstelligen, Brot, was eine Woche haltbar ist, ohne dass es schimmelt.
Und das war dann aber überwiegend Hartweizenbrot?
Ja, also hier zum Beispiel hier in der Region, in Sardinien, es gibt ja auch eine sehr vielfältige Brotkunst, sage ich mal, so in Anführungsstrichen, wo ja viele verschiedene, immer von der Region oder von sogar von den Dörfern abhängig, wo sie gelegen sind, wie die Brote dann gestaltet und gemacht werden. Aber es ist schon in der Hauptsache sehr viel weißes Brot, viel mit Hartweizengrieß oder eben auch sehr viel mit den ganz normalen 405 raffinierten Mehlen. Und hier speziell in dieser Region ist diese Spianata sehr weit verbreitet, was sozusagen wie so ein Fladenbrot, aber ganz, ganz flach, doppelt gebacken, was innen drin quasi überhaupt gar keine Krume hat, sondern nur sich so einmal kurz aufbläht und dann nach dem Backen quasi wieder zusammenfällt und innen einen Hohlraum aufweist, sodass man da drin alles Mögliche einpacken kann. Ne? Also das wird zu allem gegessen. Es gibt auch Menschen, die das mit Nutella essen möchten.
Ja, Franziska, ich denke, wir haben die wichtigsten Punkte erstmal besprochen, erfragt und auch beantwortet. Ich hatte gerade den Gedanken, wenn ihr denn Unterstützung in der Backstube braucht, ob das nicht auch sinnvoll wäre, mal zu fragen, ob der ein oder andere nicht im Urlaub bei euch quasi mitbacken würde. Das müsstet ihr aber entscheiden. Also ich denke, es gibt genug Interessenten, die sagen, ich mache Urlaub auf Sardinien und nutze den Urlaub, um in der Backstube mitzubacken. Sollte das so sein, könntet ihr eventuell ganz höflich bei Franziska anfragen.
Ja, sehr gerne.
Und ich freue mich auf nächstes Jahr. Wir sind nämlich, also Christina und ich, bei dir zu Gast und werden mal schauen, ob wir da noch was in der Backstube optimieren können. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und verbleibe bis dahin mit bestem Dank für deine vielen Worte und deine Einblicke in euer Vorhaben. Hoffe, dass ihr bis April nicht so gestresst seid, dass ihr sagt, jetzt wollen wir gar nicht mehr, dass wir kommen.
Auf gar keinen Fall.
Sondern dass ihr noch genauso motiviert seid, wie das jetzt gerade rausklang.
Das wird ganz sicher der Fall sein. Und wir freuen uns natürlich auch riesig, dass ihr euch auf den Weg machen wollt, uns hier zu besuchen. Ich verspreche mir eine ganze Menge davon, weil ein guter Rat ist immer gut angelegt, da wo er gerne genommen ist. Und wir sind offen für alles und freuen uns über jeden Kontakt. Und wer in Sardinien ist, apropos, vielleicht kann ich das noch kurz am Rande sagen. Ich habe jetzt gerade erst vor ein paar Tagen ist unsere Webseite freigeschaltet worden. Also unsere Bäckerei heißt Panesco. So die Assoziation zu dem Namen, ich hatte so gedacht, ich kann nicht wirklich einen deutschen Namen nehmen, weil das versteht hier keiner. Und so haben wir so ein bisschen so eine Kreation aus Pane, Pane Fresco, Pane Tedesco kreiert. Und daraus ist eben Panesco entstanden, was so sich auch ein bisschen italienisch anhört und aber auch nicht so fremd, dass man nicht eine Ableitung irgendwie herstellen könnte. Also die Webseite findet sich auf panesco.it. Da sollte ich zu finden sein oder wir vielmehr. War das gerade eine knarrende Tür?
Ja, das werden dann alle anderen nicht hören, weil ich das rausschneiden werde aus meiner Spur. Aber es war eine knarzende Tür. Ich habe nicht vergessen, mein Handy auszustellen.
Ist ja gar nicht schlimm.
Ja, vielleicht lasse ich es jetzt auch drin. So, okay. Deine Internetseite werde ich mit verlinken unter der Podcast-Folge. Ja. Und dann schauen wir mal, ob es vielleicht demnächst ein paar fleißige Praktikanten bei euch gibt.
Ja, sehr gerne.
Jo, euch alles Gute und wir hören wieder voneinander.
Dankeschön, Lutz. Dir auch alles Gute.
Bis bald.
Bis bald.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.